ARD.
Die Idee vom NDR, heute mit dem Achterbahningenieur Dr. Werner Stengel. Vorher noch ein Podcast-Tipp. In 11KM, dem Tagesschau-Podcast, hört ihr jeden Tag unter der Woche Recherchen und Geschichten, die aktuell sind, die aber noch tiefer in ein Thema gehen als die kurze Nachricht in der Nachrichtensendung. Abonniert also den Podcast mit Host Viktoria Koopmann jetzt in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD, unter ardaudiothek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones.
Die Idee. Leute, die neu denken.
Hallo zusammen, ich bin Norbert Grundei und hier ist die Idee vom NDR. Mein Gast heute, Dr. Werner Stengel. Und da geht es um Erfindungen und Innovationen, die ihr bestimmt schon mal selbst benutzt habt, nicht um besonders produktiv zu sein, sondern vor allem um Spaß zu haben. Wenn ihr nämlich schon mal in einer Achterbahn gefahren seid, egal wo auf der Welt, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er als Ingenieur dran gearbeitet hat. Ich nenne mal so ein paar Namen: Colossus, Top Thrill, Dragster, Olympia Looping, Poseidon. Ungefähr 850 Achterbahnen, 50 Karusselle, 30 Riesenräder und viele weitere Fahrgeschäfte hat das von Werner Stengel gegründete Büro ingenieurmäßig bearbeitet und dabei auch Erfindungen gemacht. Er ist zum Beispiel verantwortlich dafür, dass wir Looping fahren können, ohne dabei verletzt zu werden. Werner Stengel ist gerade 88 Jahre alt geworden. Für seine Leistung ist er mit der Ehrendoktorwürde der Universität Göteborg und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Er ist in der Hall of Fame USA der internationalen Amusement-Industrie, hat den Lifetime Award der Kirmes- und Parkrevue erhalten, ist Ehrenmitglied in vielen Rollercoaster-Vereinen und trägt den Spitznamen Pate des organisierten Erbrechens. Herzlich willkommen, Dr. Werner Stengel.
Ja, danke.
Hallo, ich grüße Sie.
Ich begrüße Sie auch.
Wo stehen überall auf der Welt Fahrgeschäfte, an denen Sie mitgewirkt haben? Auf allen Kontinenten?
Auf allen Kontinenten, ganz sicher. Die Länder kann ich nicht aufzählen. Wenn Sie mich fragen würden, wo keine stehen, da hätte ich vielleicht eine Antwort. Zum Beispiel Nepal, im Himalaya oder in Simbabwe. Also es gibt schon einige Länder, wo sie nicht stehen, meine Geschäfte und unsere Geschäfte vom Büro. Es sind ja über 2000, die wir gemacht haben. Und ich habe mit meiner Frau vor ein paar Jahren eine Weltreise gemacht. Und immer wenn ich irgendwo ausstieg, ob das in Sydney war oder sonst wo, dann sagte ich zu meiner Frau, ach guck mal, da drüben haben wir gemacht. Also das ist immer ein sehr schönes Erlebnis, wenn man die eigene Arbeit sieht und die Arbeit, die ich mache, hat ja den Leuten Spaß und Freude gemacht. Und das gibt eine Befriedigung, wenn jemand berufstätig ist. Ich bin immer gerne ins Büro gegangen.
Haben Sie denn einen Liebling? Haben Sie ein Lieblingsfahrgeschäft?
Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich zu beurteilen. Es gibt ja Holzachterbahnen und da war es eigentlich schon Colossus. Aber die meisten von uns gemachten Bahnen sind ja Stahlachterbahnen. Und da muss ich wieder unterscheiden, Parkachterbahn oder reisende Achterbahn.
Ja.
Die reisende Achterbahn ist der Fünffach-Looping, der Olympia-Looping. Der steht dieses Jahr über 30 Jahre auf dem Oktoberfest. Und der hat eine magische Anziehung, da stehen immer Tausende davor. Und ich fahre ihn selbst noch gerne mit 88 Jahren. Aber bei Parkgeschäften, da waren eigentlich zwei Lieblinge. Das war der Millennium Force in Amerika. Der ist hoch geworden, 300 Fuß. Da habe ich den Amerikanern immer gesagt, Mensch, mach doch 100 Meter. Da haben die gesagt, Meter? What do you mean? What does it mean? Meter. Und dann haben die also diese 300 Fuß, das waren, weiß ich nicht, 91, 92 Meter. Dieses Fahrgeschäft fährt so schnell, die Durchschnittsgeschwindigkeit, weil es so hoch ist. Und das hat Bedeutung. Da ist kein Looping drin, aber die Durchschnittsgeschwindigkeit ist so hoch. Also wie gesagt, diese Stahlachterbahn ist meine Lieblingsbahn im Park zum Reisen, der Fünffach-Looping und die Holzachterbahn Colossus.
Wann sind Sie denn selber das erste Mal mit einer Achterbahn gefahren?
Ja, das ist so hochinteressant. Ich bin ja 36 geboren und 3 Jahre später, 39, wurde mein Vater eingezogen. Und dann ist mein Vater auch 45 gefallen im Krieg. Und meine Mutter kriegte dann für mich und meine 3 Jahre ältere Schwester 30 Reichsmark im Monat. Das war zum Leben zu wenig, aber zum Sterben zu viel. Da war dann 1948, also nach der Währungsreform, in Krange eine Kirmes. Diese Kranger Kirmes entstand aus einem Pferdemarkt, die ist heute noch eine der größten Kirmesen in Nordrhein-Westfalen. Und die war weg von uns 6 Kilometer ungefähr. Da sagte meine Mutter, okay, 30 Pfennig kann ich dir geben für den Bus. Das war alles, was ich hatte. Dann habe ich mir gedacht, nee, die 30 Pfennig kann ich sicher einmal Karussell fahren und bin zu Fuß gegangen, die 6,5 Kilometer. Bin dann einmal Karussell gefahren und habe mir dann die Geschäfte da angeguckt, das erste Mal überhaupt mit 12 Jahren. Im Krieg gab es ja keine Kirche. Und stand von einer Holzachterbahn von Schippers van der Wille. Das waren mal die größten Schausteller aus Hamburg, also für Deutschland ganz große Schausteller. Die hatten Achterbahn und da hatten die nach dem Krieg wohl eine Holzachterbahn gerettet. Ich war so erstaunt, weil ich habe immer Geschwindigkeit geliebt, auch auf dem Fahrrad und so weiter. Und habe die Wagen verfolgt. Da stand neben mir ein älterer Mann, der war kriegsversehrt. Der hatte, glaube ich, ein Holzbein. Und dann guckt er mich an und sagt, Junge, willst du mal fahren? Ich sage, ja, ich habe aber kein Geld. Dann sagt er, komm, ich nehme dich mit. Da gab es damals noch eine Regel, Kriegsversehrte durften in der Bahn, Straßenbahn und auf Fahrgeschäften umsonst fahren und durften einen Fahrgast mitnehmen umsonst. Ich bin die Bahn gefahren, musste dann natürlich wieder zu Fuß nach Hause gehen. Den ganzen Weg habe ich nur geträumt von der Achterbahn. Die Nacht konnte ich auch nicht schlafen. Das war mein erster Kontakt mit fliegenden Bauten. Also fliegende Bauten nennt man diese Geschäfte, weil sie auf- und abgebaut werden. Heißen sie auch im Normenbegriff in Deutschland fliegende Bauten. Da sind alle Karusselle, Riesenräder, Wasserbahnen, Kindergeschäfte, Achterbahnen und so weiter drunter eingeschlossen. Habe damals aber nie gedacht, dass ich das mal beruflich machen würde. Denn ich war 12 Jahre, hatte eine Freistelle angeboten bekommen auf dem Gymnasium. Meine Mutter sagt, ja, lieber Junge, das geht nicht. Ich sage, warum? Ist doch frei. Ja, du brauchst doch im Gymnasium bessere Kleidung, du musst Bücher bezahlen, du musst Fahrgeld haben zum Gymnasium. Also fiel das flach und habe dann die Schule zu Ende gemacht, 1951. Da hat mein Onkel gesagt, ach, der Junge kommt zu mir auf die Baustelle. Das war eine kleine Baufirma. Habe dann Maurer gelernt. Dann hatte ich eine Baustelle in Wetter an der Ruhr. Und das war so heiß in dem Sommer, das war 1957. Da habe ich zu meinen Leuten gesagt, komm, mittags, wir springen mal in die Ruhr zur Abkühlung. Ich habe mir da Typhus eingefangen in der Ruhr. Dann kam ich auf die Isolierstation, hatte dort mittlerweile viel Zeit, konnte mein Leben Revue passieren lassen. Und da habe ich mir gesagt, Werner, das Maurerhandwerk da, ich verdiene viel Geld, aber bis zum Berufslebensende kann ich das nicht machen. Das füllt mich nicht aus. Jetzt hatte ich natürlich den Nachteil, ich konnte nicht auf die Ingenieurschule. Ich hatte ja nur die Grundschule hinter mir. Und da musste man ja das einjährige Minimum haben. In Nordrhein-Westfalen konnte man das einjährige an der Abendschule nachmachen in 4 Jahren. Und dann gab es 2 Städte, Düsseldorf und Dortmund. Da konnte man es täglich in einem Jahr machen. Habe ich gemacht. Nach einem Jahr war ich fertig. Als Bester da wieder. Und habe dann in Kassel der Staatsbauschule mich angemeldet, habe dort Bauingenieur studiert, als Bester aller Zeiten da abgeschlossen, habe dann damals eine Freundin gehabt, die jetzige meine Frau, das ist übrigens die beste Idee meines Lebens gewesen, die zu heiraten. Die zweitbeste Idee war, Fahrgeschäfte zu konstruieren und zu berechnen. Da hatten wir vereinbart, wenn das Ingenieurstudium fertig ist, heiraten wir und wir gehen ganz weit weg, damit wir die Verwandtschaft nicht immer im Rücken haben. Wir kannten München und haben gesagt, okay, wir gehen nach München. Die Münchner haben mich auch akzeptiert. Dann habe ich in 5,5 Semestern mein Diplom-Ingenieur gemacht an der Technischen Hochschule, heute Technische Universität. So, ich war ziemlich weit fertig, musste aber in den Semesterferien arbeiten. Ich bin ja nicht mit dem goldenen Löffel geboren worden. Ich hatte ja vorhin erklärt, wie ärmlich ich aufgewachsen bin. Dann habe ich in den Semesterferien auf einem Büro gearbeitet, ein Statikbüro. Da war nur der Chef, noch ein Statiker und ein Bauzeichner. Die machten aber nur Stahlbeton. Ich habe sehr viel hier in München auch große Geschäftshäuser, Decken gemacht, Armierung und so weiter. Statik und das lief alles ganz gut. Und dann stellte ich fest, dieses Büro hatte einen Auftrag von der Firma Schwarzkopf, einen Autoscooter zu konstruieren und berechnen für die Firma Schippers von der Wille. Der Schwarzkopf kam jeden Montag in die Firma, die legten irgendwelche Unterlagen auf den Tisch und sagten immer, ach, das ist so schwer und kompliziert, das dauert und dauert. Die konnten nur keinen Stahlbau. Und der Schwarzkopf tat mir so leid, denn die hatten Konventionalstrafe. Der Van der Wille hatte ja schon Plätze gemietet. Dann tat er mir leid, dann habe ich zu dem Chef des Büros gesagt, darf ich die Unterlagen mal mit nach Hause nehmen? Ja, ja, machen Sie mal. Am Wochenende. Montag komme ich ins Büro, ich sage zum Chef, ich sage, der Scooter ist fertig. Sagt er, das gibt's doch nicht. Ich sage, doch, der ist komplett fertig. Dann sagte der Chef vom Ingenieurbüro, Sie haben alles gemacht, dann führen Sie auch die Verhandlungen. In einer Stunde kommt der Herr Schwarzkopf. Ich sage, ja, okay, der Schwarzkopf fiel aus allen Wolken, dass alles fertig war. Dann der TÜV hat es geprüft und hat gesagt, super, alles korrekt und gut. Dann wurde der Scooter gebaut und ich ging wieder nächstes Semester an, zwei Semester belegen. Ich musste ja fertig werden mit meiner Tochter, Familie. Ich musste ja ins Berufsleben kommen und Geld verdienen. Auf einmal steht der Van der Wille bei mir vor der Tür. Ich sage, Herr Van der Wille, was wollen Sie denn? Sagt er, ja, ich will die erste Stahlachterbahn Deutschlands bauen. Ich sage, ja, wieso? Sagt er, ja, bisher gab es nur Holzachterbahn. Und Sie müssen das machen. Die Statik und den Entwurf, die ganze Bahn berechnen und die Bahn selbst auch entwerfen. Er hat mir nur gesagt, den Grundriss, den Platz und ungefähr wie hoch. Aber ich sage, Herr Van der Wille, das geht nicht. Ich belege zwei Semester gleichzeitig und ich muss zum Geldverdienen kommen. Dann sagt Herr Van der Wille zu mir, Sie kriegen 5.000 D-Mark bar auf die Hand, wenn Sie es machen. Und Geld ist eine gewisse Macht, das habe ich dann gespürt, ich habe es gemacht. Und habe, denn ich hatte ja noch nie 5.000 D-Mark gesehen.
Ja.
Und habe dann noch einen Studienkollegen herangezogen, Architektur hat der gemacht, der hat gezeichnet. Ich habe konstruiert und gerechnet. Jetzt.
Aber eine Frage zwischendurch. Also Sie hatten ja vorher noch nie eine Achterbahn entworfen.
Nein,
und
nie.
Wie sind Sie dann auf die Ideen gekommen? Haben Sie sich andere Sachen angeguckt? Oder?
Also wie gesagt, ich war wirklich ein super Ingenieur, so dass Statik, da hat es mir vor nichts gegraut. Und habe dann ein bisschen Literatur anstudiert und die hatten ja auch Prospekte. Und der Van der Wille Schippers, die hatten ja jede Menge Holzachterbahnen. Der gab mir die Erfahrung, der Lift so und so hoch und da muss eine Bremse hin und so weiter. Also da kam Erfahrung für die Achterbahn. Und da hatte ich ja auch dieses Déjà-vu, dass ich zurückblickte und habe gedacht, auch komisch, vor 12 Jahren war ich in einer Bahn von Schippers Van der Wille. Und naja, ich habe die Bahn gemacht, ganz technisch am Rande mal Folgendes erwähnt. Man muss für die Statik ja alle Kräfte haben. Die Fliehkräfte, die Beschleunigung von Fahrzeugen und so weiter. Und die kriegt man erst, wenn man in der Achterbahn an jeder Stelle die Geschwindigkeit weiß. Jetzt muss ich die Geschwindigkeit rechnen in der Bahn an jeder Stelle. Mit Rechenschieber und Logarithmentafel habe ich eine Woche stumpfsinnig für die Achterbahn Geschwindigkeit gebraucht. Das macht heute der Computer in 3 Sekunden.
Ja.
Jedenfalls dem Van der Wille gefiel's, der Preis zur Herstellung beim Schwarzkopf passte. Der TÜV war mit meiner Statik zufrieden, alles bestens. Dann baute er diese Achterbahn. Und die wurde fertig 1964 zum Oktoberfest. Da stand sie dann das erste Mal. Ich war abends oft im Wohnwagen Schippers Van der Wille, habe dort andere Schausteller auch kennengelernt und so weiter und habe gesehen, wie die Geld gezählt haben. Es war unglaublich, unglaublich. Wissen Sie was? Das glaubt mir ja heute fast keiner, aber es ist wahr. Schippers Van der Wille hat diese Achterbahn auf dem einzigen Platz, den ersten Platz verdient. Das muss ich mir mal vorstellen. Heute kostet so eine Bahn 12 Millionen oder sowas und da brauchen sie 5 Jahre, 6 Jahre, bis sie die verdient haben. Auf einem Platz verdient. Ein paar kleine Zahlen zur Bahn. Die war 13,50 Meter hoch, Einzelfahrzeuge à 4 Personen, maximal 54 Stundenkilometer und maximale Belastung 2,5 G. Also G ist die Erdanziehung und man wird 2,5 Mal so schwer, wie man ist. Also wenn man zum Beispiel im Fahrzeug eine Waage unterm Hintern hätte, zeigt die statt 80 Kilo, zeigt die dann 200 Kilo an. Also 2,5 Mal so schwer wird man. Und die Bahn konnte 800 Personen pro Stunde fahren. Also ich habe dann gesehen, weil dieses Geschäft so eine Sensation war und so ankam im Publikum und so weiter und bei Schaustellern, da habe ich gesagt, das wird mein Beruf, mein Hauptberuf. Ich wurde dann auch ein, zwei Semester drauf fertig und dann sagte der Herr Schwarz zu Herr Stengel, ich stelle Sie sofort ein und Sie kriegen bei mir 50% mehr Gehalt als normal, Sie kriegen eine Betriebswohnung und ich gebe Ihnen meinen gebrauchten Mercedes. Und die Firma ist in Münsterhausen, das ist, ich will den Ort nicht beleidigen, aber es ist ein Dorf für uns. Meine Frau ist aus der Großstadt, aus Bielefeld, ich bin aus Bochum und wir lebten in München.
Ja.
Da hat meine Frau zu mir gesagt, wenn du da hinziehst, lasse ich mich sofort scheiden. Der Van der Wille kriegte das auch mit. Dann sagte der Herr Stengel, lassen Sie sich nicht binden, bleiben Sie frei. In ein paar Jahren wird die ganze Welt zu Ihnen kommen und will Berechnungen und Konstruktionen von Ihnen haben. Der Herr Van der Wille hatte recht. Der Herr Schwarzkopf war natürlich sehr traurig, dass ich da nicht zugesagt hatte, aber ich habe ihm entgegenkommend einen Vertrag vorgeschlagen. Wir haben einen Exklusivvertrag gemacht, dass ich, der war jährlich kündbar, dass ich nur für ihn arbeite, für fliegende Bauten. Ich habe auch andere Statik gemacht. Und er hat mir dann 30.000 D-Mark garantiert im Jahr. Auch wenn er keine Arbeit gehabt hätte, hätte ich 30.000 im Jahr gehabt. Und das war Familie mit einem Kind in München, da konnte ich von leben. Mhm. Insofern hat der Schwarzkopf dann Achterbahnen gebaut, Karusselle, Riesenräder, die wir alle gemacht haben. Wir hatten ein wunderbares Verhältnis. Für mich war das ein Mentor, er war ja älter als ich. Er war kein Ingenieur, er war Fahrzeugmeister, hatte aber ein technisches Gespür. Unglaublich. Wenn ich ihm was erklärt habe, hat er gesagt, machen wir. Auch wenn das noch nirgendwo gemacht worden ist, das machen wir. Gibt nicht, gibt es für ihn nicht. Wir haben so viele Achterbahnen gemacht, Schweden, USA, überall. Wir hatten einen guten Namen. Auf einmal haben wir Speedracer nach Amerika konstruiert und gebaut. Speedracer sind Achterbahnen, die aber nicht auf einer Sohle fahren, sondern im Gelände rum. Die fahren um Bäume rum oder auch mal über ein Haus rüber und so weiter. Und mit steilen Kurven, ich hatte ja damals schon die Querneigungen, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, vernünftig konstruieren können. Und da hatte er einen Auftrag für Magic Mountain. Das ist eine größere Gesellschaft mit mehreren Parks in den USA. Dieser Park war in der Nähe von Los Angeles. Da kam jeden Monat ein Mann vom Park rüber, denn der Park schickte jeden Monat Geld an Schwarzkopf. Ja, und wir saßen da mittags mal und dann sagt der Amerikaner, Werner, ist es wohl möglich, heute ein Looping in eine Achterbahn zu integrieren und zu bauen, ohne dass Leute verletzt werden? Die wussten in Amerika natürlich, diese alten Loopings, die ja 1810 bis 1850 schon gebaut wurden. Es gab ein Looping in Coney Island bei New York, auch in Paris. Ich habe noch so einen alten Stich, 1848. Was haben die gemacht? Die fuhren von einer Geraden in einen Kreis rein. 1950, die 50er Jahre, lief in Deutschland eine Loopingbahn. Da wurden die Leute so verletzt, weil die auch von der Geraden in den Kreis reinfuhren.
Können Sie noch mal kurz erklären, was genau passiert, wenn ich von der Geraden in den Looping reinfahre?
Ja, kann ich wunderbar erklären, auch an Beispielen, dass es auch einer versteht, der nicht Mathematik studiert hat.
Ja, oder genau.
Folgendes, wir fahren ja mit einer geraden Schiene ohne Querneigung und mit geringer Belastung. Wenn wir gerade fahren würden, waagerecht kann man auch in Looping fahren, dann hat man 1G-Belastung. Das ist die Erdanziehung. Man hat also die 80 Kilo, die man wiegt.
Ja.
Das ist eine Beschleunigung. Es treten aber 4 Beschleunigungen auf. Wenn Sie jetzt in den Kreis reinfahren, dann tritt eine Fliehkraft auf. In jeder Kreisfahrt oder Bewegung sind Fliehkräfte. Und die sind ganz einfach zu berechnen. Das ist einfach Geschwindigkeit ins Quadrat geteilt durch den Radius. Jetzt muss die Geschwindigkeit in einem Kreislooping sehr hoch sein, damit sie oben nicht runterfallen. Denn oben müssen sie durchfahren, wobei sie noch mit Fahrzeug und Person angepresst werden. Aber oben geht ja die Erdanziehung noch nach unten. Also müssen sie oben mindestens 1,4 G Fliehkraft haben. Um das zu erreichen, hatten sie unten 8G oder bis zu 10G plus dem 1G Erdanziehung. Und das in einer Zeit null. Es ist ja kein Übergang. Sie fahren ja von der Geraden schlagartig in den Kreis rein. Und das hat die Leute verletzt. Mhm. Jetzt kommt die Beschleunigung 3 dazu. Das ist eine Linearbeschleunigung. Die kann ich bildlich sehr leicht erklären. Wenn Sie auf der Geraden fahren, fährt ja Kopffahrzeug alles eine gleiche Geschwindigkeit. Ja. Jetzt kommen Sie in den Kreis rein. Und stellen sich bitte mal vor, der Kreis ist relativ klein, der Kopf wäre im Mittelpunkt des Kreises. Das heißt, Sie fahren in den Kreis rein und schlagartig bleibt der Kopf stehen. Der fährt ja nicht mehr linear weiter. Und das beschleunigt den Kopf nach vorne, wie beim Bremsen im Auto. Aber in der Zeit null ist es so, als wenn Sie mit dem Auto gegen eine Betonwand fahren würden. So, dann gibt es noch eine Beschleunigung, die ist etwas untergeordnet. Wenn Sie in den Kreis reinfahren, das Fahrzeug und der Fahrgast rotieren ja in dem Kreis und da entsteht eine Rotationsbeschleunigung. Und diese 4 Beschleunigungen haben die alle falsch gemacht. So, die Amerikaner fragten mich, kann man heute einen bauen, wo die Leute nicht verletzt werden?
Und kurze Frage noch, gab es zu dem Zeitpunkt gar keine laufenden Loopingbahnen?
Kein. Naja, die waren ja alle so verletzt. Die Leute hatten Gradverletzungen und im Nacken und so weiter. Die waren verboten. Es gab keine. Es gab auch keinen Versuch mehr.
Ja.
So, es gab keine Loopings. Und ich habe mich auch nie für ein Looping interessiert. Ja. Wir haben die wildesten Achterbahnen gemacht mit allen möglichen Fahrfiguren. Jedenfalls, die Amis fragten mich. Und dann habe ich gesagt, gib mir 3 Tage Zeit. Denn ich wusste, die waren noch 3 Tage da bei Schwarzkopf. München habe ich in dem Deutschen Museum Literatur studiert, in der Technischen Hochschule Literatur studiert, Loopings. Was gab es und warum sind die zu? Dann bin ich gleich auf die Idee gekommen, das kann nur mit einer Spirale gebaut werden. Spiralen gibt es verschiedene. Mathematisch, es gibt die archimedische Spirale, die logarithmische Spirale und eine Klotoide. Die Klotoide kannte ich. Als Bauingenieur habe ich natürlich auch Straßenbau studiert. Und in Deutschland haben wir Autobahnen, wo man noch teilweise ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fahren kann. Da müssen die Kurven entsprechend auch gut sein. Die werden so gebaut, man fährt gerade, nehmen wir mal an, mit konstanter Geschwindigkeit. Mhm. Jetzt kommt die Kurve. Dann fangen Sie an, das Lenkrad einzuschlagen und Sie drehen konstant weiter. Dann fahren Sie exakt eine Klotoide. So. Da hatte ich so die Vorstellung, das kann ich in die Vertikale übertragen und so weiter. Und zwar der Übergang gerade zur Klotoide, der ist stetig, weil der erste Radius ist unendlich groß in der Klotoide, unendlich groß, wie auf der Geraden. So, ich komme nach Amerika, der hat sich das angehört, der Amerikaner. Da habe ich gesagt, ich weiß nur nicht, wie viel Beschleunigung kann man Menschen zumuten. Ich wusste, ab wann sie verletzt waren. Mhm. Ich habe gesagt, ihr fahrt ja nach Amerika wieder zurück. Ich glaube, die waren zu zweit da. Besorgt mir von der NASA und von Piloten Daten über Beschleunigung. Zur Beschleunigung muss ich noch Folgendes sagen. Jede Beschleunigung besteht aus 3 Faktoren. Das ist einmal der Betrag, dann die Zeitdauer der Beschleunigung und die Anrampung. Das heißt, ich kann nicht in null Zeit auf 6G kommen, dann haben Sie das Gefühl, wie mit dem Vorschlaghammer kriegen Sie einen Schlag. Also diese 3 Dinge sind wichtig. Und da habe ich gedacht, Mensch, in der Klotoide kann ich sie sicher alle erfüllen. Nachdem Magic Mountain von Schwarzkopf Geschäfte hatte, die ich entwickelt hatte und berechnet hatte, hatten die sehr viel Vertrauen zu uns und haben gesagt, okay, sofort einen Vertrag machen. Haben die sofort einen Achterbahnvertrag gemacht für die Achterbahn. The Great American Revolution. Und diese Bahn in Magic Mountain fährt heute noch. Die wurde 1976 eröffnet und fährt heute noch. Das war damals in Amerika eine Sensation. Es wurde sogar ein Spielfilm mal gedreht mit dem Richard Widmark. Da sollte der Looping gesprengt werden. Die wollten den Park erpressen und so weiter. Ich habe mich totgelacht, wo die das Dynamit hingetan haben. Ich hätte besser gewusst, wo man die sprengt. Naja. Wie gesagt, es war ein Riesenerfolg. Und dann haben natürlich sofort andere Parks gesagt, wollen wir auch haben. Und Schausteller haben gesagt, das muss man doch auch für die Reise machen können. Dann haben wir für die Reise erst ein Looping gemacht, das nächste Jahr ein Doppel-Looping, dann ein Dreifach-Looping, dann ein Vierfach-Looping. Jedes Jahr ein Looping mehr, dann 5 Looping. Ich habe zu den Schaustellern gesagt, Leute, 10 Loopings hintereinander ist langweilig. Das ist nicht das. Dazwischen muss was anderes sein. Für uns ist es gut. Wir haben jedes Jahr einen neuen Auftrag, aber so geht es nicht weiter. Jedenfalls wurden dann jede Menge Achterbahnen weitergebaut und wir haben mittlerweile fast schon an die 900 gebaut. Also konstruiert, Entschuldigung, ja. Wir bauen nicht. Und das Ganze ging dann nach Deutschland auch über. Mittlerweile in Parks gibt es Loopings auch. Im Hansaland haben wir einen gemacht, im Europapark. Diese Ice and Fire Bahn ist ja eine der besten Bahnen im Europapark, haben wir gemacht. Da ist man mehrmals über Kopf. Wir fahren ja auch noch Schrauben, wo man auch über Kopf ist. Es gibt jetzt Weltrekord bei einer Bahn mit 13 Mal über Kopf. Also in einer Bahn 13 Mal. Ich habe natürlich dann Schausteller auch kennengelernt, zum Teil richtig persönliche Verhältnisse haben sich da entwickelt.
Ganz kurz einmal zu den Schaustellern, weil der normale Kirmesbesucher, sag ich mal, der hat ja auch eine vielleicht auch eingeschränkte Perspektive auf die Schaustellerinnen und Schausteller. Ne? Das ist so, man hat immer so dieses Bild, junger Mann zum Mitreisen gesucht. Das finde ich ganz spannend, da mal reinzuschauen, weil das sind ja, sag mal, Schausteller, die mit Millionen teuren Fahrgeschäften inzwischen unterwegs sind und eigentlich auch Kaufleute sein müssen. Also vielleicht können Sie mal so ein bisschen aufblättern, was Sie eigentlich in der Welt und in dem Kontakt mit den Schaustellerinnen und Schaustellern so gesehen und erfahren haben.
Ja, als Kind rief meine Mutter immer, Werner, komm rein. Da draußen laufen Schausteller rum. Heute sind die gesellschaftlich akzeptiert, denn da gibt es in Deutschland 3000 Schaustellerfamilien. Aber es gibt nur 10 große, ganz große, die wirklich einen Buchhalter haben, die Plätze reservieren müssen und so weiter. Die Wohnwagen, die kosten mittlerweile auch so viel wie ein Einfamilienhaus, ein kleines. Die sind ja fantastisch mit Badezimmer, mit Schlafzimmer, mit allem drum und dran. Und das ist deren Heimat fast, weil sie 3/4 des Jahres in den Wohnwagen leben. Sie sind aber gesellschaftlich heute hoch angesehen, auch bei Behörden und bei den Städten. Denn das ist ja nicht nur Kirchweih. Das ist ja früher dahergekommen, wenn eine Kirche geweiht wurde, gab es dann auch ein Fest, ein Volksfest. Wir im Norden nennen es ja Kirmes. Es gibt natürlich auch Oktoberfest und andere Feste und dann mittlerweile auch die Parkgeschäfte. Und diese Parkgeschäfte sind von Schaustellern gegründet worden. Der Park in Brühl bei Köln, wie heißt er denn?
Ist das das Phantasialand? Oder,
ja, genau. Phantasialand. Das war einer der ersten Parks und größeren Parks, gegründet von einem Schausteller, der Löffelhardt. Der Park Europapark ist ja wirklich weltweit Nummer 1 mehrfach gewählt worden, gegründet von der Firma Mack, aber mit einem Schausteller. Das heißt, Schausteller werden heute relativ hoch und gut angesehen, wobei von den 3000, die nur ein Kindergeschäft haben und so weiter, die sind immer froh, wenn der Winter vorbei ist, dass die ersten Euros wieder in die Kasse kommen. Die sind nicht sehr wohlhabend. Aber es gibt wirklich reiche, reiche, große Schausteller, die zum Beispiel der Fünffach-Looping, das Image von Schaustellern hat sich gewandelt.
Ich habe so ein altes Bild, das bei mir extrem prägend war. Und zwar, ich bin in der Nähe von Hamburg aufgewachsen und irgendwann las ich mal von einem Unglück, das da passiert ist. Und zwar gab es ein relativ großes Unglück mit einer Katapultachterbahn und das war ein Schausteller, Norbert Witte hieß der, der diese Katapultachterbahn da spät abends noch reparieren wollte und dabei kam es am Ende zu einem Unglück. Und der war ja noch relativ jung damals und ich erinnere mich nur daran, dass ich immer wieder mal, wenn ich was über dieses Unglück gelesen habe, auch so gedacht habe, so, es ist ja irgendwie auch Wahnsinn. Das ist jemand in den 20ern, der ja wahrscheinlich dieses Fahrgeschäft für Millionen D-Mark damals, keine Ahnung, was damals sowas gekostet hat, gekauft hat, einen Kredit aufnehmen musste.
Aber der Unfall, den Sie schildern, den habe ich ganz genau in Erinnerung, weil dieses Katapult haben auch wir gemacht. Und mit dem Karussell, das haben wir nicht gemacht. Aber da ist Folgendes passiert. Als der Platz noch nicht ganz zu war, hat der mit dem Kran im Katapult gearbeitet. Und dieser Kran kommt in das Lichtraumprofil von dem Karussell. Also das ist eine Fahrlässigkeit, die ist eigentlich nicht zu überbieten. Der ist sicher auch bestraft worden. Es ist so, wir sprechen immer von Sicherheit. Ich habe erwähnt, dass ich von Anfang an in den DIN-Normen tätig war. Und die habe ich sogar geprägt. Die erste, Anfang der 60er Jahre, da saßen wir zu 6 Ingenieuren. Und der erste war ein Ritterkreuzträger, der war beim Innenministerium in Düsseldorf, aber auch Bauingenieur. Wir 6 haben die 134 Seiten, ich weiß nicht, in 5 Wochen fertig gehabt. Heute hat die Norm 600 Seiten, die Europanorm hat 1000 Seiten, die Weltnorm kriegt 2000 Seiten. Es ist unmöglich, was da alles so aufgebaut wird, aber an erster Stelle Sicherheit. Die Sicherheit ist so hoch, dass wenn Sie mit dem Auto in den Park fahren, das Risiko ist viel größer, als mit der Achterbahn zu fahren. Ich kenne Zahlen aus Amerika, da fahren im Jahr in den Parks ungefähr 800 Millionen Menschen auf Achterbahn. Damit man so verletzt wird, sagen wir mal Finger gebrochen, aber so verletzt wird, dass man vielleicht zum Arzt oder ins Krankenhaus muss, gibt es 20 solche Unfälle. Aber das sind ja Peanuts, das sind kleine Unfälle. Tote sind ganz, ganz selten. Ich habe immer Wert auf die Sicherheit gelegt, heute noch im Büro. Wenn konstruiert wird, dann gucke ich und sage, was ist, wenn die Schweißnaht bricht? Ja, Moment, wir haben da eine zweite. Wir machen alles redundant. Dann, wenn eine Schraube da bricht, wenn ein Rad wegfliegt bei einem Achterbahnfahrzeug, die sind immer zwei Räder. Oder das Fahrzeug schleift auf der Schiene, fällt aber nicht raus aus der Schiene. Also die Sicherheit ist in Deutschland unglaublich hoch. Und jetzt muss ich den TÜV auch ins Spiel bringen. Der TÜV selbst prüft ja. Der macht eine Elektroabnahme, der macht die Schweißabnahme, der macht einen Planvergleich, der prüft das Material. Die können ja nicht jeden Stahl nehmen. Der muss schweißbar sein und betriebsfest. Der TÜV prüft sehr viel. Das nennt man eigentlich so das Zwei-Augen-Prinzip, dass immer noch ein anderer mitprüft.
Wahrscheinlich kennen Sie ja auch die Situation, also viele kennen es ja, man geht aus dem Haus und überlegt, habe ich den Herd noch angelassen oder habe ich ihn nicht angelassen? Und ich wollte Sie einmal fragen, wenn Sie so ein Fahrgeschäft konstruiert haben und Sie sind kurz vor Eröffnung, haben Sie manchmal noch so einen Moment, wo Sie auch so einen Gedanken haben und nochmal denken so, ah Mensch, ist da an alles gedacht? Oder ist das einfach so ein routinierter Betrieb in der Vergangenheit gewesen, dass Sie wussten, da haben so viele Leute drauf geguckt? Oder gibt es zumindest den psychologischen Effekt noch, dass man manchmal schlecht schläft vor einer Eröffnung? Wie ist das bei Ihnen?
Nein, niemals, aus folgenden Gründen. Erstens mal, wie gesagt, wir machen alles redundant. Dann arbeiten ja mittlerweile mehrere Ingenieure bei uns im Büro an so einem Geschäft. Wenn einem ein Fehler unterläuft, entdecken die anderen das mit Sicherheit. Und der TÜV prüft die Sachen alle nochmal. Also, dieses Gefühl hatte ich nie. Ich kann jetzt darüber reden, weil es im Internet zu lesen ist. Wir sind fertig mit der Bahn in Saudi-Arabien. Und das ist die größte, die jemals gebaut worden ist. Die ist über 4 Kilometer lang, also doppelt so lang wie die längste jetzige Achterbahn. Die ist 190 Meter hoch. Die Frauenkirche hier hat 100 Meter. Das heißt also fast doppelt so hoch wie die Frauenkirche. Und die fährt 260 Stundenkilometer. Das sind Zahlen, da hätte man ja überhaupt noch nie dran gedacht, dass das realisierbar ist. Und ich habe die größte Gefahr gesehen, da den hohen Geschwindigkeiten, die Fahrzeuge sind offen. Die müssen ja auch offen sein. Der Fahrgast muss ja den Fahrtwind spüren und so weiter. Nur kein Motorradfahrer würde 260 Stundenkilometer ohne Visier fahren. Wenn Sie da eine Biene oder eine Fliege ins Gesicht kriegen, das ist ja wie ein Geschoss. Dann hat man Folgendes gemacht, im Windkanal auch, die Karosserien hat man so gemacht, dass der Luftstrom alles neben die Fahrzeuge führt und so weiter. Also an solche Sachen muss man auch denken. Die Medizin spielt sogar auch eine Rolle bei mir. Ich habe ja doch festgelegt, maximal 6G in einer Sekunde. Das ist übernommen worden weltweit. Russland, China und so weiter, alle haben das übernommen. Da habe ich natürlich Mediziner auch gefragt. Und wir haben dann auch gesagt, okay, Messungen müssen gemacht werden, Herzschlag und so weiter. Das ist heute noch so, wenn man ganz neue Geschäfte baut, wird das auch medizinisch untersucht. Das heißt, bei einer Achterbahn, ich fange mal beim Karussell an, wenn mir einer gesagt hätte, als ich fertiger Bauingenieur war, du wirst später mal Karusselle machen oder bearbeiten, den hätte ich für verrückt erklärt, hätte ich gesagt, was ist denn bei so einem Karussell dran? Bei einer Achterbahn, wissen Sie, was da dran ist? Statik, Dynamik, Physik, Schweißen, Holzbau, Erdbau, Elektrotechnik, Hydraulik und Medizin. Also da sind alle Ingenieurdisziplinen dran. Der Fahrgast soll das ja gar nicht wissen, der soll nur das schöne Erlebnis haben. Meine Regel ist so, wenn einer noch nie Achterbahn gefahren ist und er hat Angst, dann soll er bei einer kleineren Achterbahn in der Mitte des Zuges einsteigen. In der Mitte, zum Beispiel bei einem Looping, haben Sie 1G weniger Belastung. Und wenn man dann sagt, okay, das hat mir gefallen, dann kann man versuchen, nach vorne oder nach hinten zu gehen. Denn die besten Plätze sind natürlich vorne oder auch hinten. Das sind schon super Plätze.
Ich habe noch ein paar Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und zwar die erste Frage, welches Buch hat Sie besonders inspiriert und geprägt?
Das klingt jetzt zwar sehr komisch, aber es war schon Kant. Die kritische Vernunft und die praktische Vernunft hat mich sehr geprägt. Wobei Kant so schwer zu lesen ist. Also den kann man ja fast nicht mehr lesen.
Wenn der Podcast hier alle Menschen in Deutschland erreichen würde, aber Sie könnten nur eine Botschaft loswerden, welche Botschaft wäre das?
Die Botschaft würde lauten: Leute, schmeißt die Intoleranz über Bord und werdet alle tolerant.
Was ist der größte Irrtum oder der größte Mythos in Ihrem Fachbereich?
Ja, der Mythos war damals, dass man Loopings bauen könnte, ohne Leute zu verletzen. Das war wirklich so ein Mythos. Denn die Amerikaner hatten diesen Mythos ja auch im Kopf, als sie das sagten. Was für ein Mythos. Ja gut, ich bin öfter gefragt worden, wenn du finanziell total unabhängig wärst für eine Achterbahn, was würdest du denn machen? Dann habe ich immer gesagt, ja okay, wenn ein Scheich oder ein Investor mir 300 Millionen geben würde und der legt keinen Wert, dass sich das Investment auch bezahlt macht, dann würde ich eine Bahn bauen und entwickeln, die es nie gegeben hatte und geben wird, weil sie sich nicht bezahlt macht. Ich würde Figuren fahren, dass Menschen glauben, sie wären im Himmel.
Haben Sie ein Tool oder eine Technik, die Ihnen in stressigen oder schwierigen Zeiten besonders hilft?
Ja, Kartenspielen am Rechner und Schachspielen. Moment, ich spiele exzellent Schach. Ich habe sogar mal den norwegischen Militärmeister geschlagen im Schachspiel.
Dr. Werner Stengel, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Hat mir viel Spaß gemacht.
Und hier noch ein Programmtipp. Seconds in den Trümmern der Katastrophe. In dieser finnischen Serie geht es um die Leiterin eines Unfallermittlungsteams, das nach einem Zugunglück ermittelt. Diese Serie seht ihr jetzt in der ARD Mediathek. Das ist die Streaming-App der ARD unter ardmediathek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones oder auf euren Streaming-Sticks oder auf euren Smart-TVs. ardmediathek.de. Die Idee ist ein Podcast des NDR und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet ihn gerne auf der Plattform, auf der ihr ihn hört, kommentiert dort und empfehlt die Idee weiter. Producer war Dennis Terrey. Die Idee ist ein Podcast vom NDR. Wir interviewen Expertinnen, Äußerungen unserer InterviewpartnerInnen geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Die Idee. Leute, die neu denken.